Die heutige Predigt, die Alex dann gleich halten wird, steht im Galater 5, die Verse 16 bis 23. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Denn ihr müsst nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich sexuelle Unmoral, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden.
Ich bitte mal nochmal zum Beginn der Predigt. Ja, himmlischer Vater, vielen Dank für die Zeit, die wir schon einfach hier verbringen können und für die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Du siehst den Text, der für uns auch vielleicht nicht ganz so intuitiv zugänglich ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch meine Gedanken dazu und tatsächlich auch durch die Gedanken dieses Textes zu uns sprichst und uns darin begegnest. Amen. Ja, wir machen im Moment so DNA-Abende als Projekt Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr teilweise mit dabei wart oder sie nachgehört habt, aber am ersten Abend ging es so ein bisschen ganz grundsätzlich um die Frage, wozu machen wir eigentlich Kirche? Und die These, die ich an dem Abend aufgestellt habe, ist, dass es bei Glauben eigentlich ganz viel um Menschsein geht. Es geht ganz viel darum, wer wir sind als Menschen und so ein bisschen auch, was Gott in uns sieht. Ja, so meine These war irgendwie, Gott hat eigentlich eine Vision für uns als Menschen und dafür, was es heißt, Mensch zu sein. Und als Kirche gehen wir dem immer wieder nach und versuchen, das so gemeinsam mehr und mehr auszuleben. Und diese Frage nach Gottes Vision von Menschsein sozusagen ist für mich immer und immer wieder eine interessante Frage, weil sie nämlich, finde ich, so ein bisschen ungewohnten Blick aufmacht auf uns selbst. Ja, sie stellt uns mal die Frage, was ist denn eigentlich unser Potenzial als Menschen? Wozu sind wir eigentlich fähig als Menschen, könnte man sagen? Und zwar jetzt nicht auf dieser Ebene, an der wir sonst so immer rumdenken, ja, was kann ich noch mal gut und was sind so meine Gaben und Fähigkeiten, sondern bei der Frage geht es um was viel Grundlegenderes. Es geht so um die Frage, wer wir als Menschen überhaupt sein könnten. Ja, es geht so um unser Wesen, könnte man sagen. Es geht um unser Charakter. Wer könnten wir sein? Was ist unsere Vision von Menschsein? Und genau um diese Frage geht es auch hier im Text. Ja, das, was Paulus hier eigentlich entfaltet, ist eine Vision von Menschsein. Er sagt in Vers 22 und 23, hier ist, wer wir sein könnten. Wir könnten Menschen sein, die voller Liebe sind, die voller Freude sind, die ganz viel Geduld haben, ja, die freundlich sind, die gütig sind, die treu sind, die bescheiden sind und selbstbeherrscht sind. Das könnten wir sein. Ja, das könnten wir sein, das sieht Gott uns. Das ist sozusagen Gottes Vision von Menschsein für uns, da will er mit uns hin. Und wir haben im letzten Jahr eine ganze Predigtserie über diese verschiedenen Aspekte gemacht, haben wir uns jeweils so eine von diesen Aspekten rausgenommen, das bisschen genauer beleuchtet. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne online nachhören. Ich will mich heute jetzt aber in dieser Predigt einfach nochmal ganz grundsätzlich mit dieser Frage beschäftigen, insgesamt so, wer wir sein könnten als Menschen mit unserem Charakter sozusagen. Weil ich so ein bisschen den Eindruck hatte, naja, also das ist so eine Frage, die haben wir eigentlich nicht so im Blick. Oder habt ihr die im Blick? Also wann habt ihr euch zum letzten Mal so ganz bewusst überlegt, es wäre echt total gut, wenn ich geduldiger wäre? Ja, oder wann habt ihr euch zum letzten Mal überlegt, bin ich so liebevoll, wie ich sein könnte? Könnte ich vielleicht mehr liebevoll sein? Wie komme ich dahin? Das sind so Fragen, die mir ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm sind. Ich denke da ganz selten drüber nach. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen eine andere Ebene, da denke ich nicht drüber nach. Interessant ist aber offensichtlich, dass Gott hier das auf dem Schirm hat. Wie wir nachher sehen werden, ist sogar, er hat das vor allem auf dem Schirm. Er hat das vielleicht mehr auf dem Schirm als unsere Themen, die uns so schnell beschäftigen. Es geht um ihm, glaube ich, ganz entscheidend um unseren Charakter und dass wir da vorankommen. Das ist so ein bisschen, worum es in diesem Text geht. Und der Text liefert uns jetzt auch zwei Gründe, die ich gerne mit euch anschauen will, warum das so ist, warum Gott so fokussiert ist auf unseren Charakter. Und zwar das erste ist, weil Gott, glaube ich, tatsächlich mehr in uns sieht, als wir in uns selbst sehen. Und dann zweitens, weil Gott uns auch besser versteht, als wir uns selbst verstehen. Zunächst mal, es geht ihm um unseren Charakter, weil er mehr in uns sieht, als wir in uns selbst sehen. Und zwar, wie gesagt, geht mir das zumindest so, dass ich diese Frage nach meinem eigenen Charakter und wer ich bin und sein könnte, die habe ich nicht so auf dem Schirm. Ja, das ist nicht so auf meinem Radar. Was aber, wenn man mal drüber nachdenkt, fast so ein bisschen ironisch ist. Ja. Denn eigentlich denke ich ja ehrlich gesagt ständig über mich selbst nach. Ja. Also ich meine, die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich damit, irgendwie über mich selbst nachzudenken. Und das ist vielleicht gerade so nochmal in einer Großstadt, gerade so in Berlin, gerade als Menschen des 21. Jahrhunderts, wir denken eigentlich permanent über uns selbst nach. Ein Text, der das sehr schön zum Ausdruck bringt, ist ein Text von Michael Nast aus dem Buch Generation Beziehungsunfähig, das kennt ihr vielleicht auch. Da schreibt er an einer Stelle, das eigene Ich ist unser großes Projekt. Wir sind mit uns selbst beschäftigt. Wir werden zu unserer eigenen Marke. Die Frage, was unsere Individualität am treffendsten versinnbildlicht, beschäftigt uns wie keine Generation zuvor. Wir modellieren unser Leben. Wir arbeiten an unserer Karriere, an unserer Figur und daran, unseren Traumpartner zu finden, als wäre unser Leben ein Katalogentwurf, dem wir gerecht werden wollen. Jedes Detail wird zum Statement, das unser Ich unterstreichen soll. Mode, Musikrichtungen oder Städte, in die man zieht. Magazine, wie man sich ernährt. Und in letzter Konsequenz auch die Menschen, mit denen man sich umgibt. Und ich habe dieses Statement so gelesen und fand, ja, das trifft es eigentlich so ganz schön. Ja, das bringt es ganz schön auf den Punkt. Mein größtes Projekt bin ich. Und darüber denke ich eigentlich immer wieder nach. Ja, wie präsentiere ich mich? Welche Kleider habe ich gerade an? Was will ich nochmal essen und nicht essen und so weiter? Das heißt, wir denken permanent eigentlich über uns selbst nach. Aber wir denken eigentlich selten darüber nach, wer wir denn dann sind. Ja, und was so unser Charakter ist. Und was wir eigentlich auch sein könnten und was wir ausstrahlen könnten, haben wir irgendwie nicht auf dem Schirm. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum ist das denn so? Ja, ist doch komisch. Wenn ich schon eh über mich selber nachdenke, warum nicht auch über die Frage, ob ich irgendwie liebevoll bin oder vielleicht noch liebevoller werden kann? Warum ist das so? Warum denken wir da nicht drüber nach? Und ich bin dabei dann auf eine These gestoßen, die ich ganz interessant fand. Und die ist jetzt im ersten Moment ein bisschen abgespaced, ja, also folgt mir so ein bisschen, das wird ein bisschen theoretisch, aber dann wird es ganz praktisch. Das ist eine These aus dem Buch Öffentlich Glauben von Miroslav Volf. Habe ich letztes Jahr auch eine Projektgruppe gemacht mit ein paar Leuten zusammen. Und Miroslav Volf stellt sich in einem Kapitel in diesem Buch die Frage, was ist denn ein gelingendes Leben? Ja, was ist ein gelingendes Leben? Was ist ein gutes Leben? Eine Frage, die wir uns, glaube ich, auch alle immer wieder stellen. Und Miroslav Volf setzt dann aber so ein bisschen theoretischer an und sagt, naja, die Antwort auf diese Frage hängt entscheidend davon ab, was man für ein Weltbild hat. Ja, also was ein gutes Leben ist, die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie man so denkt, wie die Welt zusammenhält sozusagen, wie die Welt aufgestellt ist. Zum Beispiel Augustinus, ein Denker aus dem 4. Jahrhundert, ein Christ, zum Beispiel hat das Bild von der Welt, dass im Zentrum des Universums sozusagen Gott steht. Ja, Gott ist das wichtigste und mächtigste Wesen im Universum. Es dreht sich letztendlich alles um ihn. Das heißt, ein gutes Leben ist jetzt, dass mein Leben dahin dazu passt sozusagen. Ja, dass es auch in meinem Leben ganz entscheidend um Gott geht. Das Universum dreht sich um Gott, die ganze Welt ist auf Gott angelegt. Also habe ich ein gutes und gelingendes Leben, wenn es in meinem Leben auch um Gott geht. Wenn ich Gott liebe, wenn ich Gott diene, wenn ich für ihn da bin. Ja, das ist ein gutes Leben. Oder wenn man dann ein Stück weiter geht in der Geschichte, ja, als die Gotteskomponente dann so ein bisschen rausfällt, der Humanismus so zum zentralen Gedanken wird, geht's jetzt also um den Menschen. Ja, der Mensch ist das Zentrale auf der Welt, darum geht's. Was heißt das dann für ein gutes Leben? Naja, dass es um Menschen geht, ja, dass man sich für andere Menschen einsetzt, dass man Menschen liebt, dass man sich um Menschen kümmert, dass mein Leben der Menschheit insgesamt gut tut. Ja, das ist dann ein gutes Leben. Dann würde man sagen, dieser Mensch lebt ein gutes Leben. Ja, das setzt sich irgendwie für andere ein, weil es eben insgesamt um Menschen geht. Aber, dann sagt Wolf, der Punkt ist ja dann irgendwann auch weggefallen. Ja, so der Blick auf die anderen. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, sind wir sozusagen da angekommen, wo es eigentlich nur noch um uns selbst geht. Ja, die großen Ideen sind alle so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und ich warte mal, weil es uns alle ablenkt. Sehr gut. Die großen Ideen sind sozusagen alle von der Bildfläche verschwunden. Und das heißt, jetzt geht es eigentlich nur noch um mich selbst. Das Einzige, was uns noch sozusagen beschäftigt. Wo finde ich am meisten Glück? Was ist irgendwie gut für mich? Ja, wie kann ich mich selbst verwirklichen? Das ist inzwischen die Antwort, die die meisten von uns auf die Frage geben würden, was ist ein gutes Leben? Naja, ein gutes Leben ist, wenn es mir gut geht. Ja, wenn ich glücklich bin. Das ist ein gutes Leben. Das macht ein gelungenes Leben aus. Und Wolf geht dann in diesem Kapitel nochmal einen Schritt weiter und sagt, das ist ja alles gut, alles okay. Ja, man kann ja verschiedene Dinge glauben. Die Sache hat nur einen Haken. Denn mit dieser Sicht von der Welt und von uns selbst limitieren wir uns natürlich unglaublich in dem, wer wir sind als Menschen. Unsere Vision von Menschsein ist auf einmal unglaublich klein geworden. Denn plötzlich geht's sozusagen nur noch um uns. Und die entscheidende Komponente, die damit immer und immer kleiner geworden ist, ist die Liebe. Ja, also Augustinus hat gesagt, wir sind dazu da, um Gott und die Welt zu lieben, die Menschen zu lieben. Und das klingt erstmal riesig, ja, und vielleicht auch ein bisschen unkonkret, aber überleg mal, was das bedeutet. Ja, der Mensch ist in der Lage, Gott zu lieben, ja, und die Menschen zu lieben. Was für eine Vision vom Menschsein, was wir sein könnten. Ja, wir könnten Wesen sein, die Gott lieben und die Menschen lieben. Der Humanismus immerhin noch sagt, naja, wir als Menschen sind in der Lage, andere zu lieben. Ja, wir sind in der Lage, unser Leben hinzugeben für andere und ganz vielen Menschen Gutes zu tun. Wir heute glauben, naja, ich bin in der Lage, mich selbst zu lieben. Ja, das macht so die Vision ziemlich klein, wer wir sind, wer wir sein könnten. Oder um das nochmal anders zu sagen und vielleicht ein bisschen provokanter. Wenn ich das größte Projekt bin, das ich so am Start habe, über das ich nachdenke, in das ich mich investieren will, wie traurig ist das denn? Wie klein ist das denn? Zu wie viel mehr wäre ich eigentlich in der Lage? Wie viel mehr sieht Gott in mir? Ja. Wenn ich noch das alles bin, worüber ich nachdenken kann, das ist eigentlich ziemlich klein gedacht. Und ich fand es jetzt interessant, von diesem Gedanken her jetzt zu sehen, dass Paulus in diesem Text hier eigentlich ganz ähnlich argumentiert. Ich glaube, er macht eigentlich eine ganz ähnliche These auf. Und zwar, ist jetzt schade, dass ihr ihn nicht vor euch habt, aber eigentlich macht Paulus hier in diesem Text auch zwei Arten zu leben auf. Ja, er stellt zwei Arten hin und stellt die so ein bisschen gegeneinander. Und die erste Art zu leben ist die Art, wo es eigentlich nur um uns selbst geht, ja, wo wir einfach nur mit uns selbst beschäftigt sind. Er nennt das das, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt. Das ist so eine Art zu leben. Und die andere, die er dann im zweiten Teil ausleuchtet, ist die, wo wir uns für Gott öffnen und wo wir den Blick für andere öffnen lassen. Ja, und wenn man so diese erste Liste liest, und das ging euch vielleicht auch so beim Zuhören, ja, dann klingt das einfach so nach so einem Regelkatalog, könnte man sagen, ja, nach allem, was man irgendwie nicht machen sollte, sexuelle Unmoral und Lügen und was auch immer. Ja, man hört das so und denkt sich, ah, okay, typisch Bibel, ja, die bösen Menschen werden hier nochmal beschrieben, ja, dass die alles so falsch machen und was man nicht machen sollte. Aber was Paulus eigentlich nur macht in dieser ersten Liste, ist, dass er einfach nur durchspielt, was passiert, wenn wir uns einfach nur permanent um uns selbst drehen. Er denkt das sozusagen zu Ende. Ja, was ist sozusagen das Ergebnis, wenn wir einfach nur genau diese Haltung haben? Das heißt, er sagt quasi, was passiert, wenn ich mich nur um mich selbst drehe? Was passiert, wenn es nur noch um mich selbst geht? Und seine Antwort ist, naja, wenn das unser Lebensmotto ist, dann enden wir irgendwann als ziemlich armselige Existenz. Also Sex zum Beispiel. Ja, das erste Beispiel auf der Liste und wo wir auch so gleich drüber stolpern. Er sagt, wenn ich mich nur noch um meine sexuelle Befriedigung drehe, dann führt das zu sexueller Unmoral, wie er das nennt. Aber das heißt eigentlich nichts anderes, als dass Sex mich irgendwann im Griff hat. Ja, es hat mich so sehr im Griff, dass ich dafür auch Grenzen überschreite, dass ich Dinge mache, die ich selber vielleicht nicht gut finde, Aber meine Konzentration auf meine sexuelle Befriedigung hat mich so im Griff, dass ich es irgendwann auch in Kauf nehme, andere zu verletzen, auszunutzen, was auch immer. Hauptsache, ich kriege meine Befriedigung. Ja, da lande ich sozusagen irgendwann. Oder Besserwisserei. Auch so ein Punkt auf seiner Liste. Da kriege ich zwar Befriedigung dadurch, dass ich immer recht habe. Und das fühlt sich gut an. Ich kann noch mal allen zeigen, dass ich es weiß. Aber irgendwann, wenn ich diesen Weg immer weitergehe, dann werde ich nicht mehr mitfühlend, dann werde ich nicht mehr von anderen lernen. Das macht mich zu einer super anstrengenden Person. Wer will mit so jemandem zusammen sein? Ja? Abhängen? Keiner. Aber das ist sozusagen der Weg, den wir einschlagen, und das ist irgendwann das Ende. Wenn man das mal im Vergleich ausdrücken wollte, dann ist das, was Paulus hier sagt, ist, naja, Leute, wenn ihr euch die ganze Zeit nur um euch selber dreht, dann werdet ihr irgendwann wie Gollum. Ja, aus der Herr der Ringe, ja, der sich so einfach total freut, dass er diesen Schatz hat, ja, das kleine bisschen Sex oder das kleine bisschen, ich weiß es nochmal, besser als die anderen, und dabei überhaupt nicht merkt, dass er so äußerlich zu einem immer hässlicheren und verstellteren Wesen wird. Da ist nichts mehr Schönes dran, da ist nichts mehr Bezauberndes dran, aber er freut sich, ja, weil ich habe ja meinen Ring, ja, total großartig. Das heißt, das ist, was Paulus im ersten Teil des Textes sagen will. Er sagt, seht ihr nicht, was das mit euch macht, Leute? Ja, seht ihr nicht, was das mit euch macht? Ihr könntet so viel mehr sein. Ihr seid für so viel mehr gemacht. Hier ist, wer ihr sein könntet. Ihr könntet Wesen sein, die Liebe haben, die Freude ausstrahlen, die Frieden haben und die Frieden bringen. Menschen, die geduldig sind, die in ihrer Großzügigkeit immer wieder andere umhauen. Menschen, auf die man sich verlassen kann, die sich selbst nicht so wichtig nehmen und deren Nähe man einfach ganz, ganz gerne hat. Das ist, was Gott in euch hervorbringen will, sagt er. Ja, das ist das Potenzial, was Gott in euch sieht. Und ich weiß nicht, wie es euch so mit dem Gedanken geht. Mich auf jeden Fall hat er nachdenklich gemacht. Weil ich merke, dass mir diese Perspektive fehlt. Ja, ich denke da einfach nicht viel drüber nach, wer ich sein könnte, wer ich sein will, wen Gott aus mir machen will. Ich bin so in meiner eigenen Glückssuche gefangen, dass ich dafür einfach schnell den Blick verliere. Und dann stellen wir uns vielleicht noch so ethisch korrekte Fragen. Ja, das machen wir wahrscheinlich schon. Wir fragen uns, naja, also wenn ich jetzt keine Lust habe auf diese Person, aber die will sich immer mit mir treffen, muss ich da jetzt eine Freundschaft halbwegs starten oder kann ich nicht einfach sagen, du, ich habe keinen Bock auf dich? Ja, was darf ich sozusagen, was ist okay? Oder, naja, man sollte ja schon ein bisschen Geld spenden, alles klar, wie viel muss ich machen, damit das okay ist? Ja, also was ist sozusagen ethisch korrekt, was ist irgendwie, was ist allgemein anerkannt? Wir denken sozusagen von Regeln her, von dem, was man halt machen sollte sozusagen, aber nicht von unserem Charakter her, wer wir sein wollen, wer wir sein könnten. Gott sieht viel mehr in uns. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Es geht Gott um unseren Charakter, weil er uns, glaube ich, besser versteht, als wir uns selbst verstehen. Denn man könnte an der Stelle jetzt natürlich sagen, okay, alles klar, das heißt, ich muss mich jetzt eben anstrengen. Ja, und jetzt nehme ich halt diese beiden Listen, die eine auf der einen Seite, was ich nicht machen sollte, und die andere auf der anderen Seite, was ich versuche einzuhalten, ja, und dann lesen wir das und lernen das vielleicht noch auswendig, und das wird dann so unsere Anleitung für ein gutes Leben. Ja, wenn ich diese Listen abhaken kann, dann kann ich ja sagen, ich bin irgendwie ein guter Mensch, lebe eine schöne Vision vom Menschsein. Aber nichts ist diesem Text ferner, als dass wir ihn so lesen, als Liste, als Regelwerk sozusagen. Oder man könnte auch sagen, wenn wir den Text so lesen, dann überschätzen wir uns selber gewaltig. Ja. Weil jetzt mal ehrlich, unser Leben funktioniert so nicht. Unser Leben funktioniert so nicht, dass wir irgendwelche Regeln auswendig lernen und dann versuchen, die einzuhalten. Sondern im Gegenteil. Ich würde sagen, 80% mindestens unserer Entscheidungen treffen wir völlig spontan, ganz intuitiv, ohne drüber nachzudenken. Ja, unser Leben funktioniert so, dass wir ständig in irgendwelche Situationen reinkommen und uns dann spontan überlegen müssen, was wir jetzt machen. Ja. Also jedes Mal, wenn ich aus dem Edeka rauskomme, ist für mich spontan die Frage, gebe ich 1 Euro, gebe ich 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro oder nichts. Ja. Und jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau in einen Streit reinkomme, ist spontan die Frage, okay, wie liebevoll bin ich jetzt? Also höre ich jetzt zu oder sage ich einfach meine Meinung oder verlasse ich einfach? Das ist völlig spontan. Oder wenn dich dein Chef anschreit, ja, dann ist es völlig spontan, wie du jetzt reagierst. Schreist du zurück, sagst du gar nichts und so weiter. Unser Leben funktioniert ja nicht so, dass ich aus dem Edeka rauskomme, den Kollegen sehe, der mir von mir Geld will und dann sage, pass mal auf, ganz kurz, warte mal, ich muss mal noch mal kurz meine Liste rausschauen. Wie war das nochmal? Wie viel Geld sollte ich geben? 10%, wie viel habe ich dabei? Okay, ja, macht ja keiner. Und ich kann auch nicht zu meiner Frau sagen, schön, dass wir jetzt einen Streit haben, lass mal ganz kurz nochmal checken, wie ist jetzt die richtige Verhaltensweise und was sollte ich jetzt nochmal machen? Welche Lebensregel passt jetzt gerade? Ah ja, weiß ich, kann ich machen. Ja. Sondern wie unser Leben funktioniert, ist, dass wir einfach so einen ganz grundsätzlichen Charakter haben. Und der kommt dann einfach raus in diesen Situationen. Man kann gar nichts machen. Ja. Bin ich geduldig, werde ich in dem Moment geduldig mit meiner Frau sein. Bin ich großzügig, werde ich dem Kollegen mal 2 Euro geben, vielleicht auch mal keinen Euro geben und an anderer Stelle 10 Euro geben. Ja, es ist so ein ganz intuitiver Charakter, der in den Momenten rauskommt und dementsprechend wir handeln. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wie wird unser Charakter denn dann verändert? Ja, wie kommen wir denn ran an die Ebene? Wie werden wir denn tatsächlich dann also liebevoller und freundlicher und so weiter? Wie funktioniert das? Und genau das ist jetzt eben auch das Großartige an diesem Text. Weil Paulus jetzt eben nicht sagt in diesem Text hier, das eine, was wir gerade besprochen haben, das ist das Ergebnis von menschlicher Selbstsucht. Und hier das auf der anderen Seite, das ist so das Ergebnis von eurer menschlichen Anstrengung. Ja, wenn ihr immer versucht, gute Menschen zu sein. Sondern er sagt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Er sagt, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Anders gesagt, das ist nicht was, was ihr produzieren könnt. Das ist nicht was, was ihr selbst irgendwie machen könnt, sondern es ist ein Geschenk. Ja, es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, das ist eigentlich was, womit uns Gott beschenken will. Das ist eigentlich was, was Gott immer mehr in uns einprägen will, wo er aktiv ist sozusagen. Und wir haben Pfingsten gefeiert vorletzte Woche, weiß es nicht mehr. Ich stehe völlig neben mir, 4 Stunden Schlaf. An Pfingsten jedenfalls feiern wir genau das, ja, dass Gott sozusagen im Heiligen Geist zu uns kam, um uns jetzt in uns zu wohnen und uns langsam Stück für Stück zu verändern. Genau diesen Prozess in Gang zu setzen sozusagen. Uns von unseren selbstsüchtigen Handeln und Denken immer mehr wegzuprägen zu dieser Person, die er eigentlich in uns sieht und wo er uns hinführen will. Das heißt, was der Text eigentlich sagt, ist nicht, du brauchst jetzt nochmal mehr Regeln und lern diesen Text auswendig und alles wird gut. Sondern er sagt, es gibt einfach Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Gott ist am Werk. Gott will dich genau in diese Richtung immer wieder mehr prägen. Er will aus dir diese Persönlichkeit machen, die wir hier sehen. Und dazu gäbe es jetzt ganz viel zu sagen und auch ganz viel zu fragen. Ja, ich habe da selber auch ganz viele Fragen, wie das jetzt geht, was ich machen kann oder nicht machen kann, genau. Und was macht man damit, wenn das nicht passiert, wenn man gefühlt 2 Jahre später immer noch irgendwie an derselben Stelle ist. Ich will einfach nur noch gern einen Aspekt ganz kurz rausgreifen, der mir persönlich sehr, sehr geholfen hat, als ich so das hier mir angeschaut habe und ein bisschen verstanden habe. Und zwar, glaube ich, hilft uns dieser Gedankengang jetzt ganz stark, Gottes Handeln in unserem Leben nochmal neu und klarer zu sehen. Denn wenn wir das jetzt hier ernst nehmen, was wir gerade besprochen haben, dann ist Gottes größtes Ziel in deinem Leben nicht, dass du immer glücklich bist. Gottes größtes Ziel in deinem Leben ist nicht, dass du immer glücklich bist. Sondern Gottes größtes Ziel in deinem Leben ist, dass du immer liebevoller wirst, geduldiger wirst, freundlicher wirst und so weiter. Dass du immer mehr so ein großartiger Mensch wirst, wie er sich das eigentlich vorstellt. Da will er mit uns hin. Ja, das ist sein größtes Ziel. Und das heißt ganz praktisch, dass Gott die Situationen in unserem Leben, egal wie die gerade sind, ob das gute oder schlechte Situationen sind, dass Gott diese Situation immer wieder nutzen will, um uns genau einen Stück näher an dieses Ziel heranzubringen. Man könnte sogar sagen, der Heilige Geist orchestriert immer wieder Situationen und Momente, die genau dazu führen, dass wir ein Stück liebevoller werden können, dass wir ein Stück geduldiger werden können, dass wir ein Stück Jesus-ähnlicher werden können. Das ist sein Ziel. Und das ist natürlich ein ganz schön abgefahrener Gedanke, ja. Denn das heißt, dein jahrelanges Single-Sein zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht nicht von Gott gewollt, so weit will ich gar nicht gehen. Aber es ist eine Chance für den Heiligen Geist, bei dir anzusetzen. und dich tatsächlich durch dieses Single-Sein zu einem geduldigeren Menschen zu machen, zu jemandem, der mehr Freude in sich hat, ganz unabhängig, ob dein Partner da ist oder nicht. Er kann und will diese Situation nutzen, um dich zu verändern, zu prägen, zu einem noch schöneren Menschen zu machen. Oder dieser Streit mit dem Kollegen, wo du einfach nicht rauskommst, der einfach nicht sich auflösen lässt, wo es immer und immer wieder knallt und man kommt da irgendwie auch nicht weiter. Das kann in der Hand des Heiligen Geistes zu so einem Weg werden, wie Gott dir hilft, sicherer zu werden, es auszuhalten, dass Menschen dich nicht mögen, dass Menschen nicht mit dir klarkommen und du trotzdem innerlich immer mehr so eine Ruhe entwickelst, dass das okay ist. Ja? Er kann dich zu einem Menschen dadurch machen, der mehr Ruhe hat im Herzen, mehr Ruhe ausstrahlen kann. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mir hat der Gedanke unglaublich gut getan. Es hat mir eine ganz neue Perspektive auch auf die Probleme in meinem Leben gegeben. Weil es gibt da Bereiche, an denen ich nicht weiterkomme und auch nicht verstehe, was Gott macht und warum er nicht agiert. Aber ich sehe, dass wenn ich mich dafür öffne, ich tatsächlich charakterlich verändert werden kann, zum Positiven, dass Gott immer wieder da bei mir ansetzen will. Und sagen will, wenn du das aushältst, mit mir aushältst, das macht dich zu einem geduldigeren, zu einem freundlicheren, zum verständnisvolleren Menschen. Das heißt, es gibt ganz große Hoffnung für unser Leben allgemein, für unseren Charakter und auch für die schweren Situationen, in denen wir gerade so sind. Und das heißt, wir können auf diesen Zug immer wieder aufspringen. Ja, wir können immer wieder aufs Neue, auch wenn wir das aus dem Blick verloren haben, zu sagen, Gott, was ist gerade los in meinem Leben, was ist gerade schwer und wo willst du gerade vielleicht mit mir hin? Und ich finde diese Vision total schön. Ich bin da überhaupt nicht, kein bisschen, aber form mich in diese Richtung. Ich will so werden, es wäre großartig, wenn ich so werden würde. Wir können immer und immer wieder kommen und uns beschenken lassen sozusagen, davon, dass er uns Stück für Stück in diese Richtung prägt. Amen.